Der alte Barbarossa, der Kaiser Friedrich im unterirdischen Schlosse, hält er verzaubert sich.
Er ist niemals gestorben. Er lebt darin noch jetzt. Er hat im Schloss verborgen zum Schlaf sich hingesetzt.
Er hat hinabgenommen des Reiches Herrlichkeit und wird einst wiederkommen mit ihr zu seiner Zeit.
Der Stuhl ist Elfenbeinern, darauf der Kaiser sitzt. Der Tisch ist Marmorsteinern, worauf sein Haupt er stützt.
Sein Bart ist nicht von Flachse, er ist von Feuersglut, ist durch den Tisch gewachsen, worauf sein Kinn ausruht.
Er nickt als wie im Traume, sein Aug halb offen zwingt und je nach langem Raume er einen Knaben winkt.
Er spricht im Schlaf zum Knaben: Geh hin vors Schloss, o Zwerg, und sieh, ob noch die Raben herfliegen um den Berg.
Und wenn die alten Raben noch fliegen immer da, so muss ich auch noch schlafen, verzaubert 100 Jahr. Und damit herzlich willkommen und Glück auf zum Podcast der großen Kreisstadt Aue-Bad Schlema. Es dreht sich alles um das Festjahr 2023, 850 Jahre. Und ich darf erstmal die Gesprächspartner vorstellen. Das ist einmal Oberbürgermeister Heinrich Kohl. Glück auf.
Glück auf.
Und dann ist es der Axel Schlesinger. Glück auf.
Glück auf, meine Damen, meinen Herren.
Und um ihn ging es in diesem Gedicht, was natürlich mit mir gemeinsam, sage ich vielen Dank, Jana Hecker, die Stadtsprecherin, zum Besten gegeben hat. Ganz kurz zum Gedicht. Es geht um den Kaiser Barbarossa.
Jawohl, es geht um den Kaiser Barbarossa. Das romantische Gedicht stammt von Friedrich Rückert, einem Dichter der Goethezeit, der späten Goethezeit. Und wie gesagt, er beschreibt praktisch den alten Kaiser Barbarossa, wie man sich das damals vorgestellt hat, wie er im Kyffhäuser sitzt. Und das Denkmal, das gab es damals noch nicht, was heute auf dem Kyffhäuser steht. Aber die Volkssage hat damals schon den Kaiser Barbarossa mit dem Kyffhäuser in Verbindung gebracht. Und das ist das Gedicht, was Rückert darüber geschrieben hat.
Wer Axel Schlesinger kennt, der weiß natürlich, markant an ihm ist sein Bart. Hier steht jetzt was von Feuersglut. Also Barbarossa hat einen richtig roten Bart.
Man geht davon aus, sonst hätte er sich nicht Rotbart beziehungsweise dann italienisiert Barbarossa nennen können oder genannt worden ist.
Deiner ist jetzt grau, das darf ich sagen, und das ist auch keine Schande, aber weiß, nicht grau, weiß. Weiß und weise. Einmal mit SZ und einmal mit S.
Danke.
Axel, für die Rolle des Barbarossa, in die du ja schon geschlüpft bist und im Festjahr 2023 immer wieder schlüpfen wirst, wird der Bart tatsächlich rot?
Der Bart wird rot gefärbt. Das ist eine relativ einfache Methode, die ich dank meiner Friseuse, der Ulrike Lindner und ihrem Team ganz, ganz schnell zum Rotfärben bekommen kann.
Und dann wird er auch wieder weiß hinterher.
Er wird innerhalb von 5 bis 10 Minuten wird er wieder weiß, ja.
Klasse, also das funktioniert und er tropft dann aber auch nicht. Also wenn es jetzt regnen sollte, so wie heute, müssen wir keine Angst haben, dass Barbarossa ausläuft, oder?
Das ist eine gute Frage, das haben wir noch nicht ausprobiert.
Das sollte man mal probieren.
Das müssten wir vorher mal, ne?
Aber ich gehe davon aus, Oberbürgermeister Heinrich Kohl, Sie haben sowieso für das ganze Festjahr nur schönes Wetter bestellt. In der Nacht regnet es, ansonsten haben wir ständig strahlenden Sonnenschein.
Ja, hoffen wir das Beste für das nächste Jahr, 850-Jahr-Feier in Aue. Ich betone jetzt hier Aue, weil wir ja die neue Stadt Aue-Bad Schlema sind. Ja, Barbarossa ist, sagen wir mal, ein bisschen von uns in Mittelpunkt gerückt worden. Wir sind bei guter Betrachtungsweise eine Barbarossa-Gründung. Gibt einen urkundlichen Beleg vom 7. Mai 1173. Dort hat Barbarossa, die Urkunde ist, wird mir gerade vorgelegt.
Also es ist nicht die Originalurkunde, das würden wir uns gar nicht erlauben, Urkunde die nicht, einfach nein, so nein. Anzudatschen. Sondern
unser Latein ist auch nicht so gut. Ne?
Hat er also an ein Klösterlein Celle eine Schenkung bestätigt. Jetzt kann man sagen, ja, Celle war nicht Aue, aber das ist bei vielen Städten so, dass ein Stadtteil der Ursprung war und in den anderen hineingewachsen ist. Und wir hatten ja früher in Aue auch eine Barbarossa-Straße. Also es ist jetzt nicht so, dass der Barbarossa-Kult neu ist.
Jetzt machen wir Podcast zum Lernen sozusagen. Also wir feiern nächstes Jahr was ganz genau? Die erste urkundliche Erwähnung?
Wenn Sie so in die erste urkundliche Erwähnung des Stadtteiles Celle mit einer klösterlichen Schenkung durch Kaiser Barbarossa.
War der da an dieser Stelle selber hier oder was habt ihr da herausgefunden?
Nein, der Barbarossa war natürlich nicht hier. Diese Urkunde, abgefasst in Latein, die wurde seinerzeit in Goslar aufgestellt. Mhm. Goslar war damals eine bedeutende Kaiserpfalz, genau. Sie war ein sehr bedeutender Ort deutscher Geschichte. Zum Beispiel Heinrich IV., der Kaiser Heinrich IV. Ist dort direkt geboren. Und natürlich war es ein Zentrum im Harzland. Dort gab es, wie später dann im Erzgebirge, reich Silberfunden am Rammelsberg. Dort wurde Silber gefunden. Und Goslar war natürlich demzufolge auch eine sehr wohlhabende und reiche Stadt zum Zeitpunkt von Barbarossa, also zur Zeit der Staufer.
Wie ging es dann weiter? Also die erste urkundliche Erwähnung ist klar und das feiern wir nächstes Jahr. Wie rasant und schnell hat sich Aue entwickelt, aus Celle heraus sozusagen?
Also man muss erst mal sagen, die Urkunde, die hier unterschrieben wurde oder gesiegelt wurde von Barbarossa, da hat es natürlich eine Vorgeschichte dazu gegeben. Und man kann davon ausgehen, dass hier schon Siedler gewesen sind, die letztendlich eine Art geistigen Beistand brauchten und die Organisation brauchten und dass aufgrund dessen, weil hier schon Siedler da waren, dann dieses Klösterlein Celle gegründet worden ist. Es ist eine Ausgründung oder beziehungsweise eine Filialgründung von Naumburg und der damalige Bischof von Naumburg, das ist das Bischof Zeitz Naumburg, das Bischofs ja, Konglomerat Zeitz Naumburg, war auch selbst mit von der Partie bei der Unterzeichnung der Urkunde. In diesem Bereich waren eben auch noch andere tätig und man darf nicht vergessen, Celle war damals nicht wie Aue im Bereich der Herrschaft Schwarzenberg, sondern Celle lag im Bereich der späteren Herrschaft Schönburg und die Herrschaft Schönburg gab es damals noch nicht. Das waren die Mainheringer, die Burggrafen von Meißen und Leisnig, die praktisch das Gelände zur Verfügung gestellt haben. Die haben also aus ihrem Besitz ein kleines Stück rausgenommen und haben das den Augustiner-Chorherrn zur Verfügung gestellt. Und wie aus der Urkunde hervorgeht, wurde das Kloster mit 20 Hufen Land ausgestattet. 20 Hufen Land, das war nicht ganz wenig, ein damaliger Bauer, der aus Franken oder Thüringen ins Erzgebirge kam und sich hier angesiedelt hat, der hat in der Regel einen Hufen bekommen. Und das waren je nach Lage des Landes so zwischen 32 und 36 Hektar. Und das mal 20, das ist nicht ganz schlecht vom Anfang.
Axel, ich klebe dir wirklich an den Lippen an dieser Stelle. Wann hast du angefangen, dich damit zu beschäftigen?
Schon eigentlich sehr lange, sagen wir mal, in meiner Jugend. Und dann habe ich irgendwann mal festgestellt, dass ich mir solche
Also
Sachen,
gestern.
Gut, ach danke. nein, das ist schon weit über 40 Jahre her.
Okay.
Und eigentlich hat mich damals mein Geschichtslehrer draufgebracht, da es war ja tiefer Sozialismus, muss man sagen. Und da hat es immer fertiggebracht, alles und jede schöne Sache irgendwie mit dem Klassenkampf zusammenzubringen. Und das hat mich so geärgert. Und da habe ich dann gesagt, jetzt machst du dir dein eigenes Bild von der Geschichte.
Und dann bist du ins Archiv gegangen und hast geforscht.
Ich habe erstmal meine eigene Bibliothek von meinem Großvater und Vater gelesen.
Angezapft.
Angezapft, genau. Dort gab es zum Glück erstmal jede Menge. Und dann habe ich mir sukzessive aus verschiedenen Quellen, aus der Auer Bibliothek, aus Bücher ausgeliehen und habe mir dann versucht, ein kleines Grundwissen anzueignen.
Jetzt wollen wir natürlich nicht nur über die Historie sprechen, sondern wir wollen auch über die Zukunft sprechen, sprich über das Jahr 2023. 850 Jahre Aue, das wird gefeiert und das auch noch gekoppelt aufgrund von verschiedenen Umständen mit dem Tag der Sachsen. Eine gute Idee?
Ja, eine sehr gute Idee. Ist es allgemein geworden, dass also für den Tag der Sachsen sich Städte bewerben oder benommen werden, die ohnehin ein Fest vorhaben. Das ist eine Synergie, wie das so heute neudeutsch. Man kann also Kosten sparen, man muss das Fahrrad also nicht zweimal erfinden. Insbesondere der historische Umzug, den es ja auch zur 800-Jahr-Feier, zur 825-Jahr-Feier gibt, wird es zur 850-Jahr-Feier auch geben. Der wäre identisch gewesen mit dem Umzug für den Tag der Sachsen.
Also und zumindest mit dem historischen Teil, ne?
Ja, mit vielen Teilen. Vorwiegend natürlich der historische Teil. Und auch sonst hätte man sich zu einer 850-Jahr-Feier Freunde eingeladen. Der Umzug wäre ja nicht nur historisch gewesen, sondern insoweit ist das deckungsgleich und sehr sinnvoll.
Das heißt, der Tag der Sachsen ist der Höhepunkt im Festjahr 850 Jahre Aue-Bartschlingen.
So kann man das sagen. Oder der Tag der Sachsen wird gekrönt mit der 850 Jahre einer Barbarossa-Gründung. Das kann man so oder so sehen.
Der Tag der Sachsen immer am 1. Septemberwochenende. Im nächsten Jahr der glückliche Umstand oder der überraschende Umstand. Es ist tatsächlich das richtig erste Septemberwochenende, also sprich 1. September bis 3. September.
Ja, also das ist die Vorgabe vom Komitee vom Tag der Sachsen, dass es am September sein soll. Also in der Regel außerhalb der Schulferien, damit möglichst viele Sachsen kommen und sinnvollerweise Anfang September, weil es dann noch nicht so kalt ist, sondern ausgehender Sommer.
Jetzt haben wir schon gesagt, also Krönung oder Abschluss oder wie auch immer Höhepunkt. Was ist sonst noch im Festjahr geplant? Geht es wirklich schon im Januar los?
Naja, das Festjahr geht im Januar los mit
Veranstaltungen.
Also wir sind ja froh, dass unser, jetzt heißt er Philharmonieball, nicht mehr Philharmonikerball, weil wir jetzt auch Gender Mainstream mitgehen, also Philharmonieball.
Um Gottes Willen, spätestens an der Stelle schalten die Leute ab.
Ja.
Ja. Ich wollte es nochmal gesagt haben. Ja.
Also Philharmonieball findet am 28. statt, Januar. Wir sind froh, dass der nach der langen Pause wieder möglich ist. Und wir planen tatsächlich für die Zeit um den 7. Mai eine Festveranstaltung mit, also Empfang, den man früher Neujahrsempfang war. Aus Kostengründen werden wir nicht alles machen, sondern eben vielleicht ein Empfang zur 850 Jahr Feier. Wird nicht genau der 7. Mai werden, aber etwa in dieser Zeitpunkt. Und ansonsten steht das alles mit kulturellen Veranstaltungen durchaus im Kontext mit den Folgejahren. Also die 850-Jahr-Feier, Tag der Sachsen, sind auch Auftakt für die Folgejahre. Zum Beispiel eben unsere Beteiligung im Umfeld für den Europäische Kulturhauptstadt 2025. Und danach haben wir ja noch mehr vor, unsere Landesgartenshow.
Also schön, dass Sie dran geblieben sind, trotz der Philharmonie. Und wir werden jetzt mal ganz kurz so ein bisschen einsteigen in die Vorbereitung. Denn es gab ja tatsächlich schon die Vorbereitung für den Tag der Sachsen im Jahr 2020.
Ja.
Da sollte es eigentlich sein.
Ja, da waren
kam Corona.
Da waren wir so weit, glaube ich, im Frühling, dass es hätte man dann die Verträge scharf schalten müssen, also Verträge unterschreiben. Und da war aber dann die Lage schon so, dass man absehen konnte, dass die Welle kommt. Und auch wir hatten uns rückgekoppelt mit dem Land Hessen, dort gibt es den Hessentag. Die haben das auch gesagt, oh, das ziehen wir durch, auf jeden Fall. Naja, dann war eine Pressekonferenz, hat nicht stattgefunden. Und da war es dann für uns auch nicht mehr das Problem zu sagen, das ist ein singuläres Ereignis, sondern alle staatlichen Veranstalter sind auf sowas eingegangen. Und wir konnten dann an diesem Tag die Akten zumachen, die Dateien schließen. Und da man das heute alles speichern kann, wie früher in Akten, konnte man die dann wieder aufschlagen.
Also nicht nur speichern, sondern auch die Schublade wieder auf mit den Plänen. Es wird zum Tag der Sachsen eine Festmeile zu 850 Jahre Aue geben.
Ja, es gibt mehrere Festmeilen, also unterschiedliche Themen, historische, kulinarische. Was mir besonders am Herzen liegt, ist die Schümelage, also unsere Städtepartnerschaftsmeile, weil wir auch einen internationalen Flair verbreiten wollen. Es gibt dann Kirchenmeile, politische Meilen, soziale Meilen. Ja, die Kleingärtner sind sehr stark vertreten und es gibt noch weitere kulturelle Meilen und wird dann sehr ein buntes Programm.
Jetzt haben wir schon gesagt, also die Schublade auf, die Computer wieder hochgefahren, die Dateien aufgerufen. Wie sieht's denn mit dem Festkomitee aus, was es ja schon 2020 gab? Hat das zur Stange gehalten oder gab es da gravierende Unterschiede bzw. Veränderungen?
Naja gut. Die Jahre sind dann doch, Personenbestand ändert sich auch bei uns. Aber ansonsten haben wir ein Festkomitee. Wir haben ein bisschen die Organisation vom Gesamtbereich gestrafft. Und die 850-Jahr-Feier ist ja sozusagen als Doublette dazugekommen. Also da gibt es sozusagen teilweise eigenständige Kreativzirkel. Also das musste neu formatiert werden.
Jetzt machen wir den Bogen wieder zu Barbarossa. Axel, ich habe es ja schon gesagt, du gibst den Barbarossa und wenn ihr irgendwo auftaucht, unter anderem in Dresden zur offiziellen Staffelstabübergabe, dann geht ein Raunen durch die Massen und manchmal gibt es auch komische Fragen.
Ja, das gerade in Dresden, wo wir im Landtag waren und uns vorgestellt haben, die Symbolfiguren, die Maskottchen, wurde ich gefragt, was denn Aue mit einem russischen Fürsten zu tun hat. Ja, ich habe dann erstmal gesagt, dass das kein russischer Fürst ist, sondern dass das eigentlich, dass ich halt den Kaiser Barbarossa mime, der da seinerzeit das Siegel auf die Urkunde mitgedrückt hat. Und es ist ganz interessant, man hat also erstens die Kaiserkrone nicht erkannt, okay, das ist ein bisschen, ja, es ist aus Blech, aber die Originalkrone ist auch nur aus vergoldetem Blech.
Lassen Sie mich ganz kurz ein was sagen. Das, was jetzt hier so klingt, das ist das Quartiersmagazin Mittelpunkt Aue, Ausgabe 22, Winter 2022. Jana, das gebt ihr als Stadt heraus?
Ja, das kommt vierteljährlich heraus, immer Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter.
Und das ist jetzt die aktuelle Ausgabe und davon drauf, also wenn Sie das irgendwo erstehen bzw. ergattern wollen, da sehen Sie dann mal den Kaiser Barbarossa als, oder andersrum, Sie sehen Axel Schlesinger als Kaiser Barbarossa in voller Pracht und Schönheit. Ach, danke. Also die Krone ist drauf, ja, das erkenne ich.
Der Bart ist rot.
Der Bart ist rot, genau. Wir hoffen, dass er nicht ausläuft. Und dann gehört aber noch viel Schnick und Schnack dazu. Woher kommt denn das Kostüm?
Also das Kostüm, da möchte ich mich ganz herzlich nochmal bedanken in Ronneburg beim Kostümverleih, die uns das Kostüm mehrfach schon zur Verfügung gestellt haben. Das ist einer der größten oder in Mitteldeutschland der größte Kostümverleih, den wir hier haben. Und die haben wirklich ein Fundus, unglaublich. Und wie gesagt, und von dort habe ich das Gewand. Das Gewand besteht aus einem Untergewand, ursprünglich aus Seide, ein Obergewand mit Seidenbestickung.
Also richtig Brokat, ne, kann man ja, das sagen. Ist, ne?
Genau. Und der Mantel natürlich rot, die Farbe der Imperatoren, der Kaiser, durfte hier sehr schwer gewesen sein. Ja, er ist sehr schwer und natürlich mit Pelz besetzt, was im Sommer unheimlich warm war. Ich habe bestimmt ein Kilo abgenommen dadurch.
Aber du weißt schon, dass der 1. September auch noch richtig heiß sein kann.
Ja, ne, genau, da muss ich wohl durch.
Hm? Axel, wenn du mal ehrlich bist, du lebst ja diese Rolle. Du würdest doch das Kostüm am liebsten gar nicht mehr ausziehen, oder? Gib's mal ehrlich zu.
Ja, ich habe im Bett ist es auch relativ warm und das würde dann sicherlich nicht gut kombinieren.
Ich muss mal ein was noch ergänzen, wer das Quartiersmagazin, weil das wird nur immer eine begrenzte Auflage, nicht ergattert. Im Internet findet man es auch unter www.aue-badschlemer.de. Leben in Aue, muss man sich mal durchklicken und dann kann man das auch online lesen. Aber Axel, was ich besonders spannend finde zu unserem Festumzug, zum Tag der Sachsen, da wird es dann zwei Kaiser geben, weil da kommt ja auch noch der Kaiser aus Kadan. Ja, wie lösen wir das Zeitreisen technisch?
Die Kaiser haben mit Sicherheit untereinander kein Kompetenzgerangel. Ganz einfach, es liegen historisch mindestens 150 Jahre Geschichte zwischen den beiden. Der eine ist Karl der Vierte, ein Kaiser aus dem Hause Luxemburg und Böhmen. Und der andere, das ist ein Hohenstaufen-Kaiser gewesen. Also Friedrich Barbarossa stammt aus der berühmten Familie Staufen oder Hohenstaufen.
Vielleicht ganz wichtig, unsere Partnerstadt Kadan feiert ja immer Ende August, das passt sehr gut zum 1. September-Wochenende, den Kaisertag. Man kann das auch selbst in Tschechisch oder Böhmisch kann man das erkennen, dass der Kaisertag ist. Kaiser Karl IV. Ist eben ein böhmisch-deutscher Kaiser, einer der wenigen. Sind sie sowohl ein Europäer, mitteleuropäischer Kaiser, schon ein bisschen vordenken, das war halt ein Universalreich, das wir erst mit der Europäischen Union wieder erreicht haben. Er hatte nur ein bisschen Pech in seiner Regentschaft, dass dann die Pest gekommen ist, sonst wäre möglicherweise die Regentschaft Kaiser Karl IV., was ganz Berühmtes, was auch in jedem deutschen Schulbuch größer stehen würde, wie Kaiser Karl V. oder ähnliche Dinge.
Kaiser und Karl IV., das ist der mit der goldenen Bulle.
Ja. Also das ist wichtig den unseren böhmischen Freunden und ist eine Reflexion auf unsere Geschichte. Also in Nürnberg war ich mal bei so einer Kaiser Karl IV. Ausstellung. Der ist ja nicht nur in Böhmen gewesen, sondern der ist im ganzen Deutschen Reich gewesen.
Die Burg Mühlau war sein Eigentum.
Katja, merkst du, wir haben hier schon einen richtigen Geschichtspodcast, unser erster Geschichtspodcast. Ich habe heute auch einiges gelernt und bin immer wieder begeistert, wie sattelfest der Axel in Geschichte ist und kommt aber nicht von ungefähr. Nicht nur, dass er sich als Kind wohl schon damit beschäftigt hat, wie wir vorhin erfahren haben, sondern Axel, du machst ja auch Ahnenforschung. Da haben wir auch schon ganz interessante Sachen herausgefunden, aber den Axel erwischt man kaum auf dem falschen Fuß.
Also er kennt sich sozusagen immer aus.
Kennt sich aus und man könnte denken, er hat schon damals gelebt, ne?
Also ich würde mal sagen, wir begleiten auf jeden Fall die 850-Jahr-Feier auch in diesem Podcast weiterhin. Es gibt viele Themen, die wir noch bis zum September besprechen werden und besprechen wollen. Für heute sage ich erstmal Dankeschön.
Ich würde gerne noch die Bevölkerung mal dazu aufrufen, am 7. Mai, da jährt sich ja der Tag zum 850. Mal und es wäre toll, wenn alle ihre Häuser schmücken, wenn sie Puppen vor die Tür setzen. Wir haben so ein Projekt schon laufen, wo historische Bilder im Schaufenster gezeigt werden und ähnliches. Ich werde auch nochmal dazu aufrufen, aber jetzt schon mal in diesem Podcast. Bitte feiert mit uns, auch wenn es nur noch ein sogenanntes Stadtteilfest ist.
Eigentlich war das ja vorgesehen, dass es ein sehr demokratisches Fest ist. Jeder sollte beim Tag der Sachsen Engel und Bergmann sein. Vielleicht ist es so, dass am 7. Mai jeder sich einen roten Bart anzieht.
Das wäre natürlich auch mal was.
Okay.
Also, wir bleiben dabei. Der Podcast wird Sie begleiten durchs Festjahr 850 Jahre Aue hin zum Tag der Sachsen am 1. Septemberwochenende. Ich sage erstmal vielen Dank Axel Schlesinger, Jana Hecker und natürlich Oberbürgermeister Heinrich Kohl und ein herzliches Glück auf.
Glück auf.